Willkommen zum Omnibus und zwar zum letzten Omnibus, denn aus Gründen stellen wir die Produktion ein.
Mit einer Träne im Knopfloch natürlich.
Und Andreas Kessler.
So ist es.
Thema heute, das erste Auto, also so zur letzten Sendung, der VW Käfer.
Also meinst du jetzt mein erstes Auto, was er ja wäre, oder überhaupt das erste Auto? Der Deutschen.
Im Grunde beides, ne? Also vor dem VW Käfer gab es natürlich, es gab ja immer dann Duesenberg und was es alles, ne? Es gab, das war aber alles Handarbeit, das waren Einzelstücke oder zumindest gefühlt war jedes einzelne Auto, selbst wenn es mehrere davon gab, ein Prototyp, wenn man so will. Und der Käfer ist doch eigentlich, ist das erste Serienprodukt, könnte man das?
Nein, nicht Serien, es gab vorher schon Serienautos, die in Serie gebaut wurden. Der Käfer. Also
gut, Ford T war ja auch.
Ford T wurde ja erst in Berlin gebaut, dann später in Köln als richtig am Schießband.
Stimmt, ja, stimmt.
Also das war deutlich früher.
Ja, stimmt. Ne?
Aber im Sinne von wirklich Massendurchsatz, so dass wirklich jeder in der Lage war, ein Auto zu kaufen. Das war ja die Idee des KDF-Wagens. Also so hieß der Käfer ja. Ja, Kraft durch Freude und natürlich von den Nazis propagiert. Die haben dann den
Jetzt
Geld.
Jetzt hat der Hitler auch noch den Käfer erfunden.
Nein, der Hitler nicht, aber
Stonk.
Der.
Nee, aber Stonk.
Ja, aber ja. Der hat aber immerhin dafür gesorgt, oder die Nazis eben, oder die damalige deutsche Reichsregierung, dass genügend Geld in Richtung Entwicklung floss, also in diesem Falle zu Ferdinand Porsche, der die Kiste dann eben irgendwann so weit durch hatte, dass sie in Serie gebaut werden konnte.
Ja.
Dann kam allerdings der Zweite Weltkrieg und der KDF-Wagen wurde,
so ein Kübel, ne?
Wurde zwar gebaut in vielen, vielen Ausführungen, also es gab auch wirklich Käfer, die dann
ja, klar,
für
ja,
die Armee gebaut wurden.
Es gibt auch Bilder Adolf Hitler in einem Käfer-Cabrio und sowas. Gibt's
ja, genau. Auch, ne? Ja, aber eigentlich war das ein Rüstungsprojekt dann am Ende. Ja. Da wurde der Käfer wurde dann als Kommandeurswagen gebaut. Ja, der hatte dann oben so eine Luke, wo der Kommandeur rausgucken konnte und unten drunter das Schwimmwagenfahrgestell. Ja, konnte okay. Also auch schwimmen. Natürlich
gibt's,
Allrad.
Gibt's die noch irgendwie so in der historischen Fahrzeugszene?
Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist schon immer so ein bisschen schwierig, wenn also diese ganz, ganz frühen VW-Produkte, die haben natürlich diesen Nazi-Ruch immer an sich dran, nicht? Wenn man die jetzt original wiederherstellt, so wie sie mal vom
Ach so, mit Hakenkreuz und sowas.
Dann haben sie irgendwelche militärischen Bezeichnungen und so. Also gut, oder oder ein Nummernschild, wo SS vorne dran steht oder gut.
Darf man das? Also ist ja Zeichen verfassungswidriger Organisation.
Naja, man kann es jetzt museal, kann man es ausstellen.
Ja. Aber ich könnte jetzt nicht mit so einem Wagen durch die Gegend fahren, wo dann so SS-Standarten dran wären und hinterher der Polizei sagen,
das sind verfassungsfeindliche Kennzeichen, die eben wirklich verboten sind.
Ja, okay.
Die muss man abdecken. Ja. Gut, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht kommen, sondern der KDF, später Käfer, also der KDF-Wagen.
Hieß der überhaupt Käfer, der Käfer, oder ist das der Name, den der Volksmund ihm gegeben hat?
Ja, das war damals, also der wurde nach dem Krieg dann ja, also erst haben die Briten in Wolfsburg das völlig zerstört oder fast völlig zerstörte Werk übernommen, Corps of Engineers, und haben also mithilfe der immer noch zahlreich dort anwesenden Zwangsarbeiter aus Kriegszeiten haben sie das dann wieder in Betrieb genommen. Nicht? Also dann hatte mehrere Vorteile. A, hatten die Leute was zu tun.
Ja.
B, konnten sie dann nach relativ kurzer Zeit wieder Autos montieren, die dann für die Besatzungsarmeen auch tatsächlich
Moment mal,
gefahren sind.
Die Zwangsarbeiter, die Nazis da ausgebeutet haben, die haben die Briten weiter ausgebeutet oder haben die dann wenigstens Geld bezahlt?
Nein, die haben die natürlich dann also vernünftig untergebracht.
Okay.
Und die waren dann auch keine Zwangsarbeiter mehr, die mussten da nicht bleiben. Nicht?
Ja,
aber Europa war ja weitgehend zerstört.
Nicht? Also, da warst du wahrscheinlich froh, wenn da irgendwie was
das waren einfach displaced persons und die wurden eben dann naheliegenderweise beschäftigt, zumal sie ja auch eine gewisse Expertise hatten.
Ja,
nicht?
Ja.
Also so war, da gibt es übrigens ein sehr schönes Buch. Wie hieß der Typ? Es war also irgendein Major Hurst, glaube ich, also vom Royal Corps of Engineers, der da federführend war. Also es war quasi der erste VW-Generaldirektor, der sich da sehr aufopferungsvoll drum gekümmert hat. Der hat dann erst später Heinrich Nordhoff als Generaldirektor eingesetzt. Also das waren auch noch die Briten, die ihn eingesetzt haben. Ne? Der ja ehemals Mercedes-Manager war.
Okay.
Also von vor dem Krieg. Na gut.
War das der, ich habe irgendwann auch mal eine Doku gesehen über das frühe Volkswagen. War das der Typ, der da praktisch wie so ein Fürst dann geherrscht hat?
Heinrich Nordhoff. Nicht? Der wollte irgendwie auch nicht weg vom Heckmotor und gab ja dann alle möglichen Derivate. Nicht? Also der Käfer war ja nur der Anfang, Typ 1.
Ja.
Und dann gab es dann den Typ 2, das war der Bus.
Ah, ja.
Ja, der auch immer noch sehr ähnlich war, immer mit dem gleichen Motor. Dann kam später, so Ende der 50er haben sie dann, oder Anfang der 60er kam der Typ 3, also der.
Ist das dieser 1600er?
Ja, wie
dieser,
1500er zuerst.
1500, den es auch als Kombi gab.
Ja, ja, genau, das war Variant.
Variant.
Hieß er dann.
Ja.
Nicht? Und dann war es eigentlich schon vorbei. Also da hätten wir
mein Fahrradschrauber hatte so einen und hat den verkauft und sich einen Porsche, ich weiß nicht, irgendeinen Porsche gekauft, weil er in den Porsche hinten den Kindersitz reingekriegt hat und in den VW nicht. Das fand ich sehr bizarr irgendwie.
Echt? Ja. Hm? Aber eigentlich war der, also gerade der Typ 3, der war ja schon für damalige Verhältnisse richtig groß. Ja? Also der
weiß der Geier, was der.
Und der hatte ja auch schon einen Frunk. Ja?
Ein Frunk?
Ein Frunk. Ja, das ist was? Ja jetzt gerade ganz der
was
geile
ist das? Scheiß. Was ist das?
Ein Frunk? Na, das ist der Frontkofferraum, also der Trunk.
Front Trunk.
Ja, Front Trunk. Ja, den gibt's jetzt bei den Elektroautos.
Ja, klar. Ja.
Da ist der Frunk, da liegt immer das Ladekabel dran.
Hatte der Käfer aber doch auch.
Na, der hatte nur einen Frontkofferraum.
Ne? Stimmt, ja.
Ja, während der 1600er, der hatte ja so ein, zwar auch ein Heckmotor, aber ein Flachmotor, da war oberhalb des Motors, war immer auch noch ein kleiner Kofferraum. Also das fand ich als Kind total faszinierend. Zwei Kofferräume. Ja, wo ist denn da der Motor? Ja, so manche hat den nicht gefunden. Na gut, aber wir kamen vom Käfer,
genau, ja.
Und das war ja auch mein erstes Auto. Mein allererstes.
Ist das der dann, du hast es irgendwann schon mal, als der dann abgebrannt war?
Der hatte mal einen Motorbrand. Ja. Der ist nicht abgebrannt, aber der hatte mal einen Motorbrand. Das stimmt. Ja, da bin ich irgendwie, da war so der typische Fall, nicht? Der Vergaser suppte so ein bisschen. Ja, da ist man so leicht drüber weggegangen, das verfliegt ja, nicht?
Ja.
Und aber wenn dann zusätzlich noch irgendwie ein Marderbiss oder ein lockeres Zündkabel da ist und es funkt da irgendwo, dann gibt's irgendwann Puff, dann brennt die Kiste.
Nicht? Was war das dein erster Kiste? Was war das für
ein? Der erste, also den kriegte ich von meinem Opa geschenkt. Mein Opa hat gesagt, pass auf, Junge, wenn du bis zu deinem 18. Lebensjahr nicht rauchst, dann schenke ich dir ein Auto. Und ich wollte sowieso nicht rauchen, weil meine Familie, die waren alle starke Raucher, also insbesondere die Großelterngeneration. Und wenn ich da zu Besuch war, also zum Teil musste man da wirklich Nebelscheinwerfer anschalten, alles blau. Ja. Und ich hab's gehasst.
Ja, das war ja früher so. Irgendwann hat die Tabakindustrie dann rausgefunden, was sie beimischen müssen, damit der Rauch nicht mehr so dicht ist. Das ist ganz interessant, das kann man ganz gut sehen, so in alten Filmen. Und alten Fernsehbereich, so der internationale Frühschoppen, wo sie dann gesessen haben mit ihrem Glas Wein
da
und geraucht haben.
Da haben die Studioscheinwerfer gar nicht mehr
durch. Das teilweise nichts mehr gesehen. Und das wurde aber immer besser, weil der Rauch immer transparenter wurde. Das ist ein ganz interessanter
Entwicklung. Also, aber er wurde nicht gesünder.
Nee.
Und das war auch allen bewusst. Sie konnten sich trotzdem nicht vom Glimmstängel trennen. Und ich aber, ich habe es gehasst und habe auch nie geraucht, bis heute nicht. Mhm. Und deswegen fiel es mir leicht, dieses Ziel zu erreichen. Und dann hat mir mein Opa wirklich, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, einen Käfer gekauft. Und zwar war das ein 69er 1300er.
Ist das, also ich unterscheide Käfer tatsächlich nur an einem Ding. Blecharmaturenbrett oder dieses komische Kunststoffarmaturenbrett?
Ja, also diese Kunststoffverkleidung. Das war dann
irgendwie
mit so einem PU-Schaum verkleidet, nicht? Und das kam, glaube ich, mit dem 1302. Also das war dann der Käfer mit der Federbeinvorderachse, mit dem langen Vorderwagen, wo das Reserverad liegend vorne drin war. Mhm. Ja, und der kam raus 1970.
Das heißt, du hattest noch so einen Blechkäfer, sozusagen.
Ja, und okay. der hatte diese normale Torsionsfeder-Vorderachse, die bis 2003, bis der letzte Ultima Edition da aus Mexiko dann endgültig vom Band lief, der hatte immer noch diese Urkonstruktion, die Porsche in den 30ern da mal vorgesehen hatte.
Und scheint eine gute Konstruktion.
Ja, die war auch gut. Sein, also eigentlich kann man jetzt sicher, war der kein Kurvenräuber, ja, also. Aber
dazu ist er auch nicht gebaut worden.
Der fuhr dafür überall sonst auch. Ja. Ja. Und wie gesagt, die Militärderivate des Käfers, die hatten ja auch diese Technologie drin und sind, also egal wo, letzten Endes durchgekommen. Und die hatten ja nicht mal Vierradantrieb, also meistens nicht. Nicht?
Okay,
der Kübel hatte keinen Vierradantrieb, der Serienkäfer sowieso nicht. Der einzige mit Vierradantrieb war eben der Schwimmwagen. Der hatte das und ja, der hatte dann aber wieder andere Probleme. Der normale Kübel, der hatte nur eine Portalhinterachse. Also da war nochmal so ein Untersetzungsgetriebe an den Antriebsrädern dran und dadurch war die Hinterachse ein bisschen höher als die Mitte der Laufräder, hatte mehr Bodenfreiheit.
Okay.
Ja, und die Bodenfreiheit reichte dann eben aus, um in irgendwelchen ausgefahrenen Spurrinnen trotzdem noch vorwärts zu kommen, was andere Autos trotz Vierradantrieb dann eben nicht geschafft haben. Und da haben wir damals in Nordafrika war der Kübelwagen das deutsche Kamel, ja? Sagten die, die Einheimischen, die da wohnten. Ja.
Das deutsche Kamel, ey.
Ja. Naja, angeblich soll es ja immer noch da auf ehemaligen Wüstenschlachtfeldern, sollen ja die immer noch unter irgendwelchen Sanddünen liegen. Ja?
Würde mich nicht wundern.
Ja. Ja, na gut. So, also zurück zu meinem Käfer. Den kaufte mein Großvater aus einer, irgendwie hat eine Kleinanzeige in der Berliner Morgenpost gelesen und dann fuhren wir nach Kreuzberg, glaube ich, in die Kreuzbergstraße zu irgendeinem Typen. Das war wohl ein Inder. Also ich glaube, es war ein Inder, der den verkaufte. Sehr wortgewandt, nicht 100% grammatikalisch sicher, was er sagte, aber auf jeden Fall war es zu verstehen. Und Opa zahlte dann 1000 Mark.
Ja. Ja,
das war eben der Kurs. Und die Kiste
wann war das?
1977.
Okay. Ja, und 1000 Mark waren da noch viel Geld.
Das war verhältnismäßig viel Geld, genau. Und die Kiste hatte einen neuen TÜV und, naja, Chinchilla beige und innen drin rote Kunstledersitze, ja, mit diesem Piqué war es, aber es war Kunststoff, also es war Plastikbezug, nicht wie ein Piqué-Handtuch, sondern ging aber. Also man konnte darin sitzen und fahren und ich war ja komplett unerfahren, was das betraf. Opa auch. Opa war Neuwagenkunde, der brachte sein Auto dann in die Inspektion und da war die Kupplung völlig runter in dem Käfer. Das merkte ich aber erst viel, viel später. Ich habe natürlich der Kupplung noch den Rest gegeben.
Ja, klar. Und du hast gedacht, ach so ist eine Käferkupplung.
Ja, ja. Und der kuppelt sich ganz weich, Alter. Naja, die Kiste fuhr dann, also nicht lange, dann irgendwann merkte ich, also selbst wenn die Straße nur mal so ein bisschen gewölbt war und man wollte wenden, dann kam ich die Wölbung schon nicht mehr hoch. Also die war wirklich richtig runter, die Kupplung.
Wow.
Ja, also, naja gut, dann musste ich in den sauren Apfel beißen und suchte mir dann also irgendwas, wo man die Kupplung reparieren lassen konnte und kam, damals gab es in Berlin Autotipp.
Ja.
Ja, Autotipp war...
Autotipp Nollendorfplatz.
Das war später dann, erst war es am Wedding da gegenüber von Schering.
Okay. Fand ich immer, ich weiß noch, als ich hier in Berlin, neu in Berlin war, Ende der 90er, habe ich in Spandau gearbeitet, in Kreuzberg gewohnt und bin morgens immer nach Spandau gefahren dann halt und eben fährst dann ja so am Auto da, also am Nollendorfplatz vorbei und das fand ich immer das eins der bizarrsten Bilder überhaupt, so morgens um 6:30, also die hatten ja auch aberwitzig früh auf, morgens um 6:30 ölverschmierte Menschen mit Auspuffanlagen auf der Schulter am Nollendorfplatz.
Ja, weil die hatten alles. Das war eben die super, lange vor der Internetzeit. Ja. Aber das war damals, da gab es einfach alles. Und der war seinerzeit noch, in den 70ern, war der Typ, der das machte, auf Käfer spezialisiert. Ah. Weil natürlich Käfer war damals das Auto. Also dominierte ja, wenn man da über die Straße guckt, da war eigentlich nur Käfer. Man sah nur Käfer. Ja. Also fast nur.
Vielleicht mal noch ein Opel Rekord irgendwo oder für die reichen Leute.
Ja, also gut. Also jedenfalls ging ich dahin und ließ die Kupplung machen. Ja. War für die ein Witz. Dauerte wahrscheinlich 1,5 Stunden, war das Ding drin. Nicht? Also rauf auf die Bühne, Motor raus, 4 Schrauben gelöst, neue Kupplung rein, wieder zu, der nächste bitte. Ne? Kostete also für meine damaligen Verhältnisse eine Menge Geld. Glaube, habe ich bezahlt irgendwie 180 Mark. Das ist so eine Zahl, die mir jetzt im Hinterkopf. 180 Mark für eine Kupplung. Mhm. Ja, aber kann schon sein. So ungefähr wird es gewesen sein.
Gut, heute kostet 1.800 Euro. Ne?
Naja, nee, also wenn du jetzt bei so einem 0815 Auto bist du so, glaube ich, nur mit 600 Euro dabei. Ja, irgendwie so. Na gut, also jedenfalls holte den Wagen ab und dachte, um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Ja, bin also immer mit durchdrehenden Reifen angefahren, weil die war ja, also im Verhältnis zu der völlig abgelederten
Käfer.
Der war Assi. Die Kupplung war faktisch digital.
Ja. An, aus. Ja.
Greif, Schlupf. Ja. Ja. Also gut, man gewöhnte sich dran. Und dann fing die Kiste an, noch Spaß zu machen. Ja, dann konnte man nämlich auch mal runterschalten und so. Das war richtig.
Erinnerst du dich dran, was der verbraucht hat damals? Hat ja keinen interessiert, aber...
Naja, also mich schon. Da kostet der Liter 78 Pfennig oder sowas. Ja, also der faktisch, also aus heute. Aber es war damals natürlich auch eine Menge Geld für mich als Lehrling. Und ich habe dann, glaube ich mal, so irgendwas 12 Liter oder so hat der gebraucht. Also so wie ich gefahren bin. Ich bin die ganze Zeit immer nur pedal to the metal. Nicht? Der musste irgendwie, der hatte 40 PS und die wollte ich aber auch spüren. Ne?
Auf der Stadtautobahn.
Aber der fuhr eigentlich nicht schlecht. Und dann irgendwann arbeitete ich mich so vor, ja, so in die Technik, was da. Also erstmal natürlich die Geschichte mit der Kupplung. So, die hatte ich dann im Griff. Ja. So, und dann hatte ich schon lange, bevor ich den Käfer hatte, so Schrottplatzfunde, unter anderem Bedienungsanleitungen. Ja, und die habe ich dann aus irgendwelchen Schrottautos rausgeholt, Bedienungsanleitung vom VW Käfer. Und da stand zum Beispiel damals in der Bedienungsanleitung drin, wie stellt man den Leerlauf ein?
In der Bedienungsanleitung. Ja. Ich dachte, dafür hätte man, jetzt helfe ich mir selbst. Da gab es so eine Buchreihe. Ich dachte, da hätte man.
Ja, Band 1 damals, der VW Käfer. Nee, ich glaube, Band, Doch, Band 1 war der Käfer, Band 2 der Opel Kadett.
Ah ja.
Ja, gut, aber hatte ich damals noch nicht.
Nein, aber wenn das in der Bedienungsanleitung steht.
Ja, stand in der Bedienungsanleitung.
Krass.
Da stand auch ganz genau drin, wie man es mit dem Wagenheber macht, wie man den ansetzt, worauf man da achtet. Der Käfer hatte ja damals auch so einen sehr archaischen Wagenheber, so einen Reibwagenheber, ja, die man...
Ach so, mit so eine Zahnstange, die man so
hoch... Nee, eben nicht eine Zahnstange, sondern eine Reibstange. Da verkantete sich immer was drauf. Das konnte man dann so hochpumpen.
Okay.
Und es ging sehr gut, stufenlos, ja, also ohne Zähne. Uh-huh. Und dann, wenn man es wieder ablassen wollte, muss man nur an einer Stelle ein bisschen drücken und krach, knallte der wieder runter. Hm. Ja, funktionierte gut. Würde ich auch heute noch nehmen. Hm. Aber dann, das genau war, dann irgendwann stellte sich heraus, die Reifen, die da drauf sind, sind nicht mehr so gut. Ja, was machte ich denn? Ja, dann habe ich da rumgehorcht und dann meine Lehrlingskumpels, da gab es natürlich auch ein paar Käferfahrer, der sagt, ich habe gerade auf Gürtelreifen umgerüstet, du kannst meine alten Diagonalreifen haben, ganz billig, Stücken Zehner. Okay, mache ich. Ja,
Gürtelreifen sind die Dinger, wo dann so Stahlband drin ist, ne?
Naja, seinerzeit gab es für den Käfer also noch in Zollmaßen die Diagonalreifen, 5,60 mal 15, 15 Zoll Felgen.
Aber was ist ein Diagonalreifen?
Naja, da ist der Reifenunterbau, die Karkasse ist eben irgendwie diagonal gewickelt. Aha. Ja, und der Gürtelreifen, der hatte dann eben Stahl- oder Textilgürtel und der war einfach deutlich steifer und vor allen Dingen verformte der sich auch nicht so, wenn man eine Kurve gefahren ist. Also einfach die nächste Generation der Reifenentwicklung.
Was haben wir heute?
Immer noch Gürtelreifen.
Immer noch Gürtelreifen.
Ja, also keine Radialreifen
heißt das. Wir haben keine Diagonalreifen mehr?
Doch, Diagonalreifen gibt es zum Teil noch, glaube ich, im Motorradbereich, aha, also Zweiradbereich. Fahrradreifen sind so eigentlich auch Diagonalreifen, wenn man so will. Also ich wüsste jetzt, die gibt es natürlich noch für historische Fahrzeuge, wenn man unbedingt will, kann man sich so ein Ding kaufen, nicht? Aber seinerzeit gab es sie eben noch ganz normal und waren damals aber schon im Abklingen und deswegen hat da der Kumpel da auch umgerüstet und ich habe gesagt, ach klar, ich nehme Diagonalreifen, Hauptsache billig. Ne?
Ja.
Ja, und merkte dann natürlich ganz schnell, verdammt, ja, hier alles Todesrille, hat überhaupt keine Straßenhaftung mehr. Und ich musste mich dann so langsam da herantasten. Ne? Wobei ich den Wagen ja nur... vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr hatte.
Oh.
Ja, dann natürlich überall gegengebumst, da alle Kotflügel krumm und hab den dann verkauft. Gut verkauft sogar. Also aus heutiger Sicht habe ich die Käuferin da so ziemlich über Leisten gezogen. Die hatte noch weniger Ahnung als ich. Oder ich hatte.
Vorsicht, du bist ja manchmal im Fernsehen. Kann sein, dass sie dich findet.
Ich glaube, es verjährt.
Okay.
Ja, also die war wohl sehr nett, weil die kam dann nochmal, wollte dann nachträglich den Preis nochmal verhandeln und traf aber nur meine Eltern an. Und die hatten großes Verständnis dafür, aber konnte es auch nicht ändern.
Nein, der wohnt hier nicht. Der ist ausgezogen vor Jahren schon.
Also, naja gut, also jedenfalls kaufte ich von dem Alois mir dann ein ganz anderes Auto. Aber das ist das zweite Auto ja dann schon. Der Käfer ist mir aber in Erinnerung geblieben und ich habe immer wieder mal einen Käfer gehabt danach. Also natürlich, weil der leicht zu handeln war und auch über eine lange, lange, lange Zeit eben perfekt mit Ersatzteilen versorgt war.
Und billig, ne? Ich meine, das war ja, ich denke mal, so bis in die 80er Jahre war das halt ein altes Auto.
Ja, wollte eigentlich keiner mehr haben, nicht? Ja. Der war ja nun auch, muss man überlegen, aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also der ist jetzt vor fast 100 Jahren entwickelt worden.
Ja.
Ja, also ist wirklich eine archaische Technik. Allerdings muss man sich mal überlegen, der ist wirklich 80 Jahre lang fast gebaut worden.
Ja.
Also... das ist wirklich eine bahnbrechende Entwicklung.
Musste erstmal hinkriegen. Also es war anscheinend robust genug.
Ja, auf jeden Fall. Nicht? Und meine, bis in die allerletzte Evolutionsstufe war es ja dann immer dieser luftgekühlte Boxer. Am Ende hatte der dann aus mexikanischer Fertigung 1600 Kubik und Einspritzung und glaube, was hatte der? 56 PS.
Aha.
Also der und hatte also verhältnismäßig super Verbrauchswerte, also ganz wenig.
Echt?
Ja, also mit der Einspritzung hat er dann vielleicht noch 8 Liter gebraucht oder so.
Okay, das ist okay. Also was heißt okay, aber wenn ein ähnlich unkomfortabel enges Auto heutzutage verbraucht 4 Liter wahrscheinlich, aber trotzdem. Eventuell hätte man da mit einem neuen Motorkonzept noch mal richtig was rausholen können, oder?
Naja, das hat man ja überlegt, nicht? Da noch was dran zu ändern, nicht? Also die haben ja dann bei den größeren Autos haben sie ja dann also die Motoren also vergrößert, natürlich mehr Hubraum und dann auch mit Einspritzanlagen gearbeitet und dann hatten die Motoren ja auch bis zu 70 PS. Mhm. Dann waren die auch richtig schnell. Nicht? Also die gingen ja dann schon in Richtung Porsche, zumal ja Porsche eigentlich, also die Porsche Sportwagen, die basierten ja auf dem Käfer. Nicht? Der, mhm. der erste, also der sogenannte Katschberg Porsche, der Professor und Ferry Porsche, also sein einer Sohn, dann aus einem alten Kübelwagen gebaut haben. Die hatten sich ja dann aus Stuttgart nach Österreich, nach Kärnten zurückgezogen, weil es da ein bisschen ruhiger war. Und haben dann dort mit den Resten eines Wehrmachtskübelwagens eben angefangen, quasi als Prototypen Sportwagen zu bauen. Vierzylinder Boxer, ich glaube 1500 Kubik und haben dann eben damit mit anderen Steuerzeiten und einem anderen Vergaser gearbeitet. Dann hatte der 60 PS, also atemberaubende Leistung. Ja. Und der wurde dann mit irgendeiner selbstgehämmerten Karosserie dann eben versehen. Das war der Katschberg Porsche. Der hieß deswegen Katschberg, weil er am Katschberg seine ersten Probefahrten
hatte. Unter was für einer Modellbezeichnung ist er dann irgendwann verkauft worden? Denn
ist der erste war der 356.
356, ja. Ist das der, womit James Dean sich totgefahren hat?
Das war der 550er.
550.
War ja Mittelmotor Porsche.
Okay. Also der aber 356 kenne ich noch. Da hat damals ein, aus unserer Clique, damals in Köln, hatte sich einer den als Bausatz, da gab es so Replika-Bausätze, die man auf
Käfer aufbauen konnte. Achso, das waren die Speedster, ja genau.
So hatte der sich gekauft. Ja. Das war gar nicht teuer. Also das war.
Nö, aber die wurden dann irgendwann von Porsche verboten. Nicht?
Also ach.
Designschutz, ja.
Okay.
Aber verstehe ich auch. Ja. Obwohl, da gab es ein paar sehr schöne, die übrigens teilweise fahren die heute noch. Ich moderiere ja ab und zu mal so eine Oldtimer-Veranstaltung und ab und zu kommt dann so einer. Nicht? Und alle sagen, oh Mann, guck mal hier, ein California Spider, cool. So, naja.
Nee, ist leider Plaste.
Ja, dann mal, guck mal hinten rein. Ja. Ja, wobei die, also der Laie, der so mit einem schnellen Blick hinten reinguckt, der kann den 356er Motor und den Käfermotor fast nicht auseinanderhalten.
Wäre mir persönlich ja zum Beispiel auch egal, weil mir würde es ja nur darum gehen, ein Auto zu haben, bei dem ich mich ärgere, drin zu sitzen, weil ich es von außen so schön finde.
Aber die sind teilweise schön gemacht, muss man wirklich sagen. Dann so mit diesem Haargarn-Bouclé-Teppich, kannst ja alles kaufen und dann, du kannst die schon sehr, sehr Richtung Porsche treiben, diese Replikas. Ne?
Ist der, wenn der Käfer, der ist bis in die 2000er Jahre gebaut worden.
Bis 2003,
worden.
Genau.
Das heißt, der ist ja dann noch gebaut worden, als eigentlich schon klar war, dass das ein, nicht nur ein, wahrscheinlich der Klassiker der Automobilgeschichte sein dürfte. Hätten die, also war das klug von Volkswagen, das Ding ganz einzustellen? Oder wäre es schlau gewesen, den in der Nische weiterlaufen zu lassen?
Naja, du musst ja einen Markt für so ein Ding haben, nicht?
Wenn du
so
einen Auto hast du ja solche baust. Typen wie mich.
Naja, also, aber du, wie viele Leute haben denn am Ende noch einen Käfer gekauft? 1978 wurde die Fertigung in Deutschland ja schon eingestellt. Ja, und dann gab es die eben nur noch aus erst brasilianischer und dann später nur noch mexikanischer Fertigung. Ja. Und alles, was dann bis, also dann kam ja der Golf, 74, ich glaube, 78 wurde eingestellt, genau, dann den Golf gab es dann schon und dann ging es dann weiter. Also der Käfer wurde ja irgendwie bis 84 oder 85 wurde der noch ganz offiziell über VW verkauft aus mexikanischer Fertigung. Das waren die Mexiko-Käfer. Die
Mexiko-Käfer, genau, mit dem großen Rücklichtern war der, ne?
Daran genau, mit den Farbeimern, wie die hießen. Ja, oder Elefantenfüßen. Und die gab es ja eigentlich erstmals mit dem 1303. Ja, das war die letzte Evolutionsstufe des Käfer. Der wurde ja bis, glaube ich, 74 oder so gebaut, bis der Golf kam, genau. Ja. Und es war der mit der gewölbten Frontscheibe. Mhm. Und den gab es mit 44 und 50 PS, 1300 und 1600 Kubik. Und in allen möglichen Sondervarianten. Heute eigentlich ein gesuchtes Auto.
Klar.
Ja, der ist wirklich ganz selten. 1303. Der gelb-schwarze Renner, kannst du dich an den noch erinnern?
Ja.
Der war auch ein 1303S mit dem 1600er Motor. Der hatte dann.
Der hatte auch so komisch, so ganz. So fiese Alufelgen hatte der, so grobe. So
nee, das waren Sonderfelgen, aber keine Alufelgen, das waren Stahlfelgen.
Ach komm, echt?
Ja,
okay.
Ja,
aber die waren so fünf Sternfelgen.
Ja, ja.
Also fünf,
na, vier.
Vier?
Ja, ja.
Vier,
ja. Ja, die hatten also
so. Sie waren hässlich, aber das weiß ich
nicht. Naja, aber die waren eben, der gelb-schwarze Renner.
Zeitgeist.
Also. Ja, und dann eben mit der matt-schwarzen Motorhaube, nicht? Weil, Rallye, nicht? Damit das Licht sich, wenn man gegen die untergehende Sonne fährt, sich nicht reflektiert und den Fahrer irritiert, wenn er auf dem Wege ist, die Seealpenkurve. Ja. Auch heute ein gesuchtes Liebhaberstück. Man muss natürlich einen echten finden. Ne?
Ja.
Das alleine die ganzen Teile, die man braucht. Nicht? Der hatte ja dann, unten unter der Frontstoßstange war das vordere Abschlussblech war geschlitzt,
damit es aussieht wie ein Ölkühler.
Nee, damit man da einen Ölkühler reinmachen kann.
Ach,
Ja, okay. Es war so gedacht, okay. Ja, weil die luftgekühlten Käfermotoren, wenn die ein bisschen getuned waren, die neigten natürlich dann dazu, getuned zu werden, die hatten 2,5 Liter Öl. Und das ist natürlich viel zu wenig, ja, nicht, um den Temperaturhaushalt da klar sicherzustellen. Und deswegen wurden die häufig mit Ölkühlern ausgerüstet. Und zu diesem Behufe hatte der gelb-schwarze Renner das vordere Abschlussblech aus der US-Version. Denn da war normalerweise der Wärmetauscher der Klimaanlage drin.
Ah,
der Käfer hatte natürlich, der ist dann natürlich, wie du mal erzählt hast, wahrscheinlich, wenn man damit über den Highway gefahren ist, die Klimaanlage angemacht hat, dann ist der auch ruckartig, dann flog ja jeder in die Gurte, der da drin saß.
Ja gut, aber auf dem Highway fährst du eh nicht schnell. Also das ist
deswegen stört er das ja da auch
nicht. Ja, also cool, aber Käfer mit Klimaanlage, ja, wie geil.
Ja, fantastisch. Naja, und wie gesagt, also ich hatte immer wieder mal einen Käfer dann irgendwie aus einer Versteigerung oder zum Schlachten. Und wir haben also früher viele, viele, viele Käfer geschlachtet. Die waren ja dann durchgerostet und wir haben immer die Motoren ausgebaut. Mhm. Die wurden immer noch gebraucht, also gebrauchte Motoren. So ein Käfermotor, der läuft und läuft und läuft, hieß es immer, war aber gar nicht der Fall.
Ach.
Naja, weil die sind dann in Letzthand, da hat ja keiner sich mehr ums Öl gekümmert oder irgendwas eingestellt und dann sind die Dinger einfach verglüht. Also die gingen dann eben kaputt und dann musste eben Ersatz her.
Und aber wenn man sich drum gekümmert hat, lief er dann wirklich so lange, wie die
Werbung gesagt hat? Nö, wenn man den gut gewartet hat, natürlich. Also man musste immer Ventile einstellen und mal Zündung nachstellen. Das war ja alles Einstellsache, weil die
manuell.
Alles manuell, da war null Elektronik drin. Aber das hatte eben den Vorteil, dass du die Kiste irgendwie immer zum Laufen gekriegt hast. Mhm. Also irgendwas, weiß ich, da ist eben wieder was ausgestiegen und die 5 Teile, die da dran waren, die hat man dann probeweise ausgetauscht und bumm, na, diesmal war es die Zündspule. Ja. Oder, weiß ich nicht, der Unterbrecher war abgebrochen oder die Ventile waren alle auf Block und da hat gar nichts mehr gezündet.
Das hieß es ja auch vom Trabi, ne?
Das hieß es ja auch vom Trabi, sagt der Produzent.
Naja, aber das ist ja quasi das Pendant in der DDR gewesen. Nicht? Das
war ein noch einfacherer Motor eigentlich, weil es nur ein Zweitakter war. Ne?
Ah, nicht? Der ist ja dann quasi über seinen Zenit hinweg entwickelt worden. Also der wurde dann irgendwann zu kompliziert.
Als Zweitakter zu kompliziert.
Naja, also der konnte eben bestimmte Sachen, ging eben einfach nicht mehr. Ja. Nicht?
Mir fällt gerade ein, das Verrückteste, was ich jemals, also in einem Käfer erlebt habe, war eine Schaltung, die hieß Saxomat.
Ja.
Das war eine Handschaltung, also eine normale, eine manuelle Schaltung mit einer elektrohydraulische Kupplung, die ausgelöst hat, wenn du den Schaltknüppel angefasst hast. Also der Schaltknopf war so ein bisschen locker gelagert.
Da war so ein Kontakt drin.
Genau, und wenn du den angefasst hast, hat die Kupplung getrennt.
Ja.
Und ich habe das gemerkt, weil ein Kumpel von mir hatte so einen. Und ich bin damit gefahren und irgendwann zog die Karre nicht mehr. Und wurde immer lauter. Und ich dachte, scheiße, was ist denn jetzt los? Mhm. Und ich sitze halt in einem Auto, linke Hand am Lenkrad, die Karre macht und fährt nicht mehr. Und ich hatte halt die rechte Hand auf dem Schaltknopf.
Aber so locker abgelegt.
Genau, so locker, wie man es halt so macht. Da habe ich den Saxomat kennengelernt. Das war auch ein Käfer, ein 1600er, glaube ich, war das. Ein blauer 1600er.
Nee, ein 1500er.
1500er.
Ja, und der wiederum, also die sogenannten Automatikkäfer, da stand hinten Automatik. Die hatten immer, glaube ich, die Schrittlenker-Hinterachse schon, die dann später erst beim 1302, 1303 kam.
Was macht die anders als die?
Der andere hatte so einen Schwertlenker mit auch Drehstäben dran und die Schrittlenker-Hinterachse, das war die gleiche, die dann später am Porsche 924 drin war.
Mhm.
Ja, also mit Antriebswellen.
Das heißt, theoretisch hätte der Käfer eine saugeile Straßenlage gehabt?
Hatte der auch sogar.
Hatte der auch.
Hatte der auch sogar, wenn man ihn richtig abgestimmt hatte. Und die Käferplattformen mit dieser Schräglenker-Hinterachse, die sind heute extrem gesucht, weil man mit denen natürlich ganz anders fahren kann.
Ja.
Ja, und hatte ich
auch. Wenn man dann da hinten eine 2-Liter-Maschine reinkloppt, will man so eine Achse haben.
Genau, so ist es.
Hast du noch einen Käfer eigentlich?
Ja, ich habe noch einen Mexiko-Käfer. Auch so einer von denen, der in der Garage steht und auf seine Wiedererweckung wartet. Ja. Aber den habe ich letztens tatsächlich mal auf die Platte geschoben.
Auf die Platte geschoben.
Naja, also da, wo man dann auch dran arbeiten kann, nicht irgendwo also so.
Hebebühne.
Nee, ich habe da so eine Platte, wo es also ein bisschen eben ist, wo man besser mehr Licht hat und so. Und habe dann erstmal alle Teile zusammengetragen, die ich so im Laufe der Jahre dann schon mal angehäuft hatte, was da so übel.
Achso, ich dachte, du hättest immer was abgebaut irgendwie.
Naja, also da ist ja auch vieles abgefallen. Nicht? Und, also die vorletzte Aktion war ja also jetzt, komm, ich fahre den mal von A nach B. Ja, dachte ich, also okay, fahr nicht einsteigen, Batterie ran, starten. Ja, die Benzinpumpe pumpte und pumpte und pumpte und das sprang nicht an. Und dann
ist auch nicht richtig.
Nee, ist ja auch nicht. Dann habe ich ein bisschen mit Startpilot, also mit Bremsenreiniger reingesprüht, dann hat er 3 Zündungen gemacht. Vergaser. Okay, also den Vergaser abgebaut, auseinandergenommen, irgendwie eine asphaltähnliche Substanz hatte sich da abgelagert. Ja. Gut, also den Vergaser, den nicht, und dann habe ich mir einen anderen Vergaser besorgt. Ich habe ja noch ein paar Beziehungen in die Richtung, und der Vergaser, der lag dann also auch schon im Regal in der Plastiktüte, also jederzeit zu Einbau bereit. Das war noch Auspuff, der hatte sich inzwischen auch in Eisenoxid verwandelt. Dann natürlich die abstehenden Teile, im Volksmund auch Kotflügel genannt. Alle kalt verformt durch irgendwelche komischen Anstöße. Also jedenfalls ist der nicht tot, aber doch etwas pflegebedürftig.
Er schläft
tief. Ja, und der ist Baujahr, muss man überlegen, Baujahr 84, Mexiko-Käfer. Hecho in Mexiko, steht da überall dran. Mhm. Weil, 1200 Kubik, 34 PS.
Das ist doch eigentlich, also wenn der jetzt nicht kalt verformt und eisenoxidiert wäre, dann wäre das doch ein wirklich wertvolles Stück.
Der ist auch so wertvoll, nicht? Also es gibt Papiere zu dem Auto. Es gibt.
Jetzt hast du gerade so geguckt, als wäre das ungewöhnlich, dass es zu solchen Fahrzeugen Papiere gibt.
Naja, es gibt doch viele Autos, die stehen irgendwo rum, und da ist im Laufe der Zeit, sind die Schlüssel weg und die Papiere weg.
Okay.
Ja. So, und der hat auch relativ wenig runter. Ich bin mit dem früher relativ viel gefahren mit dem Ding. Der lief immer super. 8 Liter Verbrauch. Mhm. Also ist für einen Käfer auch ein guter Wert. Und die Vorbesitzer sind mir auch bekannt. Also ich weiß auch, wie die damit umgegangen sind.
Eigentlich, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich will dir ein schlechtes Gewissen machen, dass du da einen solchen Wert verrotten lässt. Also es ist ja zum einen ein finanzieller Wert, theoretisch, und ein Kulturgut, dass du einfach verrotten lässt.
Naja, Holger, das schlechte Gewissen habe ich. Ich überspiele es nur. Das musst du mir nicht machen. Das ist ganz furchtbar. Und das betrifft ja eigentlich alle meine Autos, nicht? Ich grüble natürlich oft drüber nach, wo sitzt da eigentlich die psychologische Sperre? Was hindert mich daran, außer natürlich Tage wie heute, wo ich mit dir hier sitze, jetzt loszugehen und das endlich zu machen?
Naja, es ist halt wahrscheinlich nicht wenig Arbeit, oder?
Naja, es kommt eben immer irgendwas, was vermeintlich auch wichtig ist oder noch wichtiger ist dazwischen.
Ja, und wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen Geld verdient, weil Lebensunterhalt musst du ja auch irgendwie.
Naja, ich könnte natürlich, den ja auch flott machen und dann für du sagst es ja, als Wertgegenstand eben für viel Geld verkaufen.
Wir reden hier fünfstellig, ne? Also unter Käfer, 10.000 kriegst du keinen Käfer mehr.
Naja, ist, oder? Doch, kriegst du schon nicht. Also so ein Käfer, der fahrbereit ist und Papiere hat, kostet mindestens 3,5.
Ja.
Mindestens.
Ja. Und dann ist er aber auch nicht, dann.
Ist also weitgehend, ist noch kein perfektes Auto.
Ja. Gibt es noch Cabrios eigentlich?
Ja. Also Käfer.
Weil die kann man dann wirklich nicht mehr bezahlen, ne? Ich weiß so, von einem Schulfreund von mir, die Eltern, deren erstes Auto war ein Käfer Cabrio. Und die haben den damals, Ende der 1980er Jahre, haben die den zu so einem Oldtimer-Konservier-Garage.
Nordstadt-Auto in der Nähe von.
In Köln unten war da. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, aber das war so einer von diesen, die dann in so große Plastikballons
einpacken und dann Luft, trockene Luft durchblasen und so.
Das muss später gewesen sein.
Die letzten Käfer-Cabrios wurden ja bei Karmann.
Der war gebraucht. Also das war deren Käfer-Cabrio.
Ach so.
Den haben die abgestellt, sozusagen.
Die haben den dann,
ich weiß nicht, was raus geworden ist, also ich habe ihn dann aus den Augen verloren.
Ja, aber es gab tatsächlich mal jemanden, Nordstadt-Auto war das, glaube ich.
Stimmt, die haben
neue Autos gekauft.
Und also weggestellt, ja.
Und haben die gesagt, so, weiß ich nicht, irgendwie eine größere Anzahl, weiß ich nicht, 30, 40, vielleicht waren so 100, weiß nicht, also jedenfalls ganz, ganz viele, die dann konserviert wurden und quasi eingelagert. Die haben also die letzte Charge von Karmann gekauft. Damals gab es ja das Golf-Cabrio schon, Golf-1-Cabrio. Und der hat natürlich dann dem Käfer da den Rang abgelaufen, weil es ein deutlich modernerer Auto war.
Und Volkswagen oder Karmann war froh, die alten Dinger wegzukriegen.
Genau, die mussten, sie waren eben fertig und dann wurden die eben eingeschweißt. Ich glaube, im Zeithaus in Wolfsburg, in dem VW-Archivmuseum, da steht so einer. Ja, der eben mit 3 Kilometern auf dem Tacho.
Wow.
Ja.
Das Also was aber du mit Kosten heutzutage?
Ach, du, aber glaub doch nicht, nehmen wir mal an, du findest so ein Ding im Kokon, gehst dahin, sagst, ich nehme den jetzt, schneidest den Kokon auf und steigst ein und fährst nur, so geht's nicht.
Nee, das hast du ja schon mal gesagt, die ganzen Gummis sind durch.
Der muss trotzdem, also jetzt nicht strukturell, aber auf jeden Fall eine super große Inspektion.
Ich werde einmal durchsehen.
Ja, damit da wirklich alles läuft. Ne? Also diese, das sind die, also heute die große Masse sind 1303, also die letzten, die ja auch lange, lange über das Ende des Käfers noch weitergebaut wurden. Ja, also 78 lief die Fertigung in Deutschland aus und der 1303, der letzte ist, glaube ich, wann kam der Golf? 79? Genau, da ist der immer noch gebaut worden, also noch 3 Jahre länger, ne, als die Limousine. Der Käfer, also die normale Käferlimousine, ist nur bis
1900. Ach so, du meinst, das Cabrio ist länger gebaut worden. Ja. Ich dachte gerade, der Käfer wäre länger gebaut worden.
Nee, das Cabrio. Das war ja, also war zwar weitgehend viele, viele Gleichteile, aber auch schon viel, viel anderes Zeug dabei. Und der wurde ja immer bei Karmann gebaut in Osnabrück damals. Und der ist heute das, wenn man vom Käfer Cabrio spricht, ist es fast immer ein 1303 in mehr oder weniger perfektem Zustand. Die sind alle mindestens einmal restauriert worden bisher. Mindestens einmal.
Ist der Käfer, also jetzt die Limousine, ist das, wenn ich jetzt Bock auf ein historisches Fahrzeug hätte und mich, ne, so, wäre dann der Käfer das ideale historische Fahrzeug, weil es davon so viele gab, weil die Ersatzteilversorgung vielleicht immer noch.
Kann man sagen. Also der ist, glaube ich, immer noch auf, wenn nicht auf Platz 1, der am häufigsten vorhandenen H-Kennzeichen-Autos in Deutschland, weil es einfach eben 15, weiß ich, wie viele Millionen davon gab insgesamt.
Na gut, aber die sind halt auch entsprechend behandelt worden. Also es war ja ein Gebrauchsgegenstand.
Ja, ja.
Daher würde mich auch nicht wundern, wenn ganz viele weg wären.
Naja, aber viele haben eben
ich damit... Ich sag nur Ford genau Granada.
Ja, aber da gibt's nicht so viele, die damit eine Geschichte verbinden. Nicht?
Das also, stimmt, ja.
Ja, der Käfer war eben für die Babyboomer quasi immer das erste Auto, nicht? Fast immer. Und entsprechend groß ist die Nachfrage auch immer noch. Nicht? Und es gibt natürlich sowohl in Südamerika und Mexiko als auch in Deutschland eine perfekte Ersatzteilversorgung. Und was es hier nicht gibt, findet man auf jeden Fall irgendwo in Brasilien. Also das ist alles kein Problem. Ersatzteile und einen Käfer kannst du problemlos, wirklich völlig problemlos am Laufen halten.
Es gab, was ist mit den Radkappen? Es gab dann irgendwann mal die Geschichte, dass immer Radkappen vom Käfer geklaut würden. Und
ja, da gibt es ja verschiedene Typen, nicht? Und dann gab es wieder welche, die waren aus Edelstahl und dann gab es welche, die waren eben, das waren eben diese Mooncaps, also diese Runden, die aus der früheren Generation. Und dann gab es auch natürlich irgendwelche Nachrüstradkappen und na gut, also die konnte man eben dieser berühmten Schäferkralle eben ganz normal ganz schnell abmachen. Und außerdem waren die eben auch so eine Art Sturzteil. Du bist ja mit der Radkappe, wenn du ein bisschen ungünstig an Bordstein gefahren bist, dann war die verbeult und zerkratzt. Und dann,
stimmt, das hat man viel gesehen, ja.
Ja, und dann wollte natürlich jeder makellose Radkappen haben und hat die sich dann eben vom Nachbarn abgebaut. Na gut, aber das, ich glaube, die Zeiten sind jetzt auch vorbei.
Ist das, wenn du dich so schämst, dass der Käfer da so steht und nur da so steht und so langsam vor sich hingammelt, ist der Käfer oder wäre der Käfer auch das erste Auto, das du in Angriff nehmen würdest, wenn du jetzt endlich mal deine Autos in Angriff nehmen würdest?
Naja, ist er jetzt schon nicht mehr, weil ich schon ein anderes Auto in Angriff genommen habe. Sonst hätte ich den Käfer ja da nicht weggeschoben, wo er bislang stand. Der stand nämlich im Wege. Er stand im Wege. Ja, ich konnte also mich da nicht bewegen.
Was stand denn dahinter?
Na, die G-Klasse.
Ne? Ah, die G-Klasse.
Ja, die berühmte. Also die.
Ja, der hässliche Achtzylinder.
Ja. Nee, das ist nur, hässlich stimmt, aber Vierzylinder.
Oh.
Zerknalltreibling, 240 GD.
Ich dachte, das wäre ein Achtzylinder. Ach nee, dein Traumauto ist der als Achtzylinder, ne? Oder wie war das?
Nö, würde ich gar nicht. Also wenn, als Achtzylinder, nö.
Ne?
Nö, der ist schon okay. Also wenn, dann vielleicht als Turbodiesel, dem 3-Liter-Sechszylinder, den OM 603.
Irgendwann hast du mal irgendeinen Mercedes, den ich ganz fürchterlich hässlich finde, auch so ein Prä-SUV-Mercedes. Ach nee, Moment mal, G-Klasse. Wir reden über den Gelände-Mercedes, mit den geraden Seitenscheiben, wo du im Dunkeln nicht rausgucken kannst.
Ja.
Okay, ja, dafür hätte ich auch einen Käfer stehen lassen.
Ja. Genau, der steht eben schon seit einer Weile mit auseinandergenommener Vorderachse da und die muss jetzt endlich wieder zusammen.
Ich wünsche viel Erfolg. Andreas Kessler, vielen Dank für 2 Jahre Autofahren.
Es war mir ein Vergnügen.
Endstation. Ob Andreas weiterfahren wird oder ob nicht, ist leider noch nicht sicher. Ihr könnt den Feed ja sicherheitshalber mal abonniert lassen. Vielleicht tut sich hier demnächst ja nochmal was. Versprechen können wir aber leider nichts. Und hier ist zum letzten Mal die Liste derjenigen, die uns besonders viel in den Hut geworfen hatten.
Sebastian Busse, Daniel Emmering.
Ist eine kurze Liste geblieben.